Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ja, es gibt diese Leben, die verlaufen wie mit dem Lineal gezogen, geradlinig, straight und manchmal auch ein bisschen langweilig. Uns hier bei Deutschlandfunk Kultur interessieren die anderen Leben, die voller Brüche und Umbrüche. Und Menschen mit solchen Leben stellen wir Ihnen in dieser Woche vor. Den Auftakt macht Sandra Wiesgott. Die kann und will eines Tages nicht weiter als Mann leben. Und sie will auch nicht mehr nur heimlich Frauenkleider tragen, womit sie schon mit 11 beginnt. 2007 dann der Entschluss, das Geschlecht auch körperlich angleichen zu lassen. Und so wird aus dem Schulleiter eine Schulleiterin. Guten Morgen, Frau Wiesgott.
Schönen guten Morgen.
Warum hat es einen Herzinfarkt gebraucht, damit Sie auf Ihr Herz haben hören können?
Nun, wenn man in so einer Situation ist wie ich, dass man sich letztendlich als Frau fühlt, aber in einem männlichen Körper steckt, muss man damit erstmal zurechtkommen. Man ist aber im Leben verortet, man hat eine Familie, man hat seinen Beruf und so einen Entschluss zu fassen, dann doch das Ganze anzugehen, da gehört schon erstmal eine Überwindung dazu.
Weil auch so viele Menschen davon betroffen sind, nicht nur die eigene Persönlichkeit?
Ja, letztendlich hat so ein Schritt natürlich auch Auswirkungen, vor allem auf die Familie, auf die Frau, auf die drei Kinder. Das spielt schon eine große Rolle, natürlich.
Wie hat denn Ihre Familie reagiert?
Ja, für meine Frau war es natürlich eine gewisse Schwierigkeit am Anfang, aber sie hatte letztendlich auch 17 Jahre Zeit, mit der Situation umzugehen oder umgehen zu lernen, bis ich den Schritt dann gewagt habe, sagen wir mal, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und die Kinder haben es ja unterschiedlich aufgenommen. Dem Kleinsten war es eigentlich egal, ob ich Mann oder Frau bin. Hauptsache, die Familie bleibt zusammen. Meine Tochter, die Älteste, hat sich wenig geäußert. Und für den Mittleren, da war es am Anfang ein bisschen schwieriger. Aber nachdem wir einen Urlaub im Bayerischen Wald gemacht haben, wo ich nur als Frau unterwegs war und er gesehen hat, das ist ja überhaupt kein Problem, da ging es dann plötzlich auch für ihn und dann war es auch für ihn in Ordnung.
Das ist ja wahrscheinlich kein Prozess, wo sich immer eins ans nächste fügt, sondern da gibt es dann ja auch irgendwie Rückschläge, Stimmungsumbrüche.
Naja, erst einmal, man stellt sich schon natürlich die Frage, kann man den Weg gehen? Ist der Weg eventuell mit Verlusten behaftet? In meiner Situation jetzt Gott sei Dank nicht. Die Familie hält nach wie vor zusammen. Wir sind völlig normal verheiratet, seit inzwischen über 29 Jahren. Und insofern, es hat sich auch im Beruf nichts geändert. Ich bin immer noch Schulleiterin, jetzt inzwischen im 17. Jahr. Also insofern war der Bruch gar nicht so groß.
Wobei, Sie haben ja dann eine Zwischenstation in Nürnberg gemacht. Ja. Also war das auch der Versuch oder eine Maßnahme, um Abstand zu gewinnen, um ein Stück weit auch mit den alten Orten zu brechen?
Nein, das nicht, weil ich wohne ja nach wie vor am gleichen Ort. Also da ist ja vom Wohnort her war ja keinerlei Umzug. Es war auch im Freundeskreis kein Umzug. Da hat sich wenig geändert. Es war lediglich die Tatsache, dass man, wenn man diesen Schritt geht, steht ja auch gewisse Operationen an. Man weiß jetzt nicht, wie groß die Ausfallzeiten sind. Und wenn jetzt in einem Lehrerkollegium ein ganz normaler Lehrer krank wird und eine gewisse Zeit ausfällt, dann kann der natürlich durch eine mobile Reserve ersetzt werden. In der Schulleitung ist die Möglichkeit für so einen Ersatz natürlich nicht so gegeben. Und da war das Jahr Auszeit eigentlich einmal ganz sinnvoll.
Wo Sie Ihren Wohnort angesprochen haben in Mittelfranken, den teilen Sie mit etwa 3000 anderen Menschen. Da dürften sich die Menschen meistens untereinander kennen. Hat es diese Nähe leichter oder schwerer für Sie gemacht?
Also ich sehe da persönlich keinen großen Unterschied. Viele meinen immer, man zieht dann in eine große Stadt und ist dann in der Anonymität, kann sich dort verstecken. Sag mal, ich war ja dann auch in Nürnberg, sag mal, ich habe auch sehr viele Nürnberger Eltern, Schüler, Lehrer kennengelernt. Also ich denke nicht, dass der Unterschied so groß ist oder dass es wesentlich ist, ob man jetzt in einer großen, in einer kleinen Stadt wohnt. Natürlich kennt mich in Wolframs-Eschenbach jeder. Ich war dort Pfarrgemeinderatsvorsitzender, ich war dort Schulleiter, also sagen wir mal, man muss mit den Leuten ganz einfach reden und natürlich ist das Interesse erstmal groß und man schaut da, wenn man mich das erste Mal sieht, das ist klar, das ist aber auch völlig normal. Und dann legt sich sowas aber auch wieder ganz schnell und dann geht es sehr schnell wieder in die Normalität über.
Wolfram S. Eschenbach ist stark katholisch geprägt. Mhm. Wie sehr haben Sie ringen müssen mit Ihrem Glauben?
Mit meinem Glauben eigentlich gar nichts. Aber ich bin gläubig, ich bin strenggläubig. Aber Gott hat mich an diese Stelle gestellt, an der ich stand. Das gehört zum Leben dazu. Also da irgendwie zu hadern oder so, hätte mich auch nicht weitergeführt.
Mit Ihren Erfahrungen stehen Sie heute anderen Menschen zur Seite. Transident heißt Ihr Verein.
Richtig,
wo
ja.
besteht der größte Beratungsbedarf?
Also Anfragen im Rahmen der Beratungsstelle gehen zum einen dahin, wie kann ich mich outen? Wie kann ich es also meinen Freunden sagen? Wie kann ich es meinen Eltern sagen, meinen Kindern sagen? Zum Zweiten ist dann sehr schnell die Frage immer da, wie geht der Weg? Was muss ich für Schritte unternehmen? Also jetzt im medizinischen Bereich, im juristischen Bereich, um die Vornamens- und Personenstandsänderung vornehmen zu können. Und dann geht es natürlich, zu welchem Psychologen, zu welchem Psychiater kann ich gehen? Denn leider sind wir in Deutschland immer noch so weit, dass eine Diagnose durch einen Psychiater, Psychologen gestellt werden muss, um auf diesem Weg weitergehen zu können. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. Da gehe ich zum Standesamt und kann das Ganze wesentlich unkomplizierter machen.
Was hat sich denn inzwischen in der Gesellschaft verändert und was muss sich noch verändern, damit ein Verein wie Transident vielleicht eines Tages überflüssig ist?
Also ich denke, überflüssig werden wir nicht werden. Aber was?
Okay.
Nee, also sagen wir auch rein aufgrund der Beratungszahlen ist da noch wirklich sehr, sehr viel. Es sind teilweise 5, 6 Anfragen pro Tag, die man bewältigen muss. Also telefonische schon, also in der Beratungszeit die 2 Stunden am Tag sind oft schon ausgefüllt. Na, ich denke, was wichtig ist, es sind 2 Sachen. Zum einen muss der Prozess der Vornamenspersonenstandsänderung endlich aus diesem psychotherapeutischen oder psychiatrischen Bereich heraus. Es muss ganz einfach per Willenserklärung vom Standesamt möglich sein, diesen Weg zu gehen. Man muss sich ja auch, wenn man den Namen sonst ändert wegen Heirat, nicht irgendwie zu einem Psychiater begehen. Also das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist ganz einfach, sind oft die Kämpfe mit der Krankenkasse, dass Kosten für notwendige psychosomatische Maßnahmen, also wenn letztendlich eine Bartepilation, eine Logopädie oder eine Hormontherapie ansteht, da sind die Hürden oder werden die Hürden durch manche Krankenkassen oft sehr hoch gesetzt und es wird immer wieder verzögert und das belastet die Betroffenen natürlich besonders. Sag mal, eigentlich wäre alles geregelt und es sollte eigentlich normal laufen, aber es gibt trotzdem immer wieder Schwierigkeiten und da verzweifeln manche fast dran.
Menschen mit Brüchen, mit Umbrüchen in Deutschlandfunk Kultur. Sandra Wiesgott hat den Auftakt gemacht zu unserer Reihe und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch und wünsche allen Hörern noch einen schönen Tag.
Danke zurück.